Sie hören Eine Familie in Deutschland, Zeit zu hoffen, Zeit zu leben, von Peter Prange, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon Verlags.
Teil 1: Das Richtfest 1933-1934. Fallersleben, ein kleines Städtchen im Wolfsburger Land, fernab der Welt und doch zugleich mitten in Deutschland gelegen, zählte im Jahre 1933 kaum mehr als 2000 Einwohner. Es gab zwei Kirchen, ein Amtsgericht und ein Forstamt, dazu als einzige Attraktionen ein Brauhaus und ein Schwefelbad. Und hätte nicht August Heinrich Hoffmann, der Dichter des Deutschlandlieds, der aus einer Laune des Schicksals heraus einst in dieser Ödnis das Licht der Welt erblickte, den Namen seines Heimatortes dem eigenen Allerweltsnamen hinzugefügt, kaum jemand hätte Notiz von diesem Flecken Erde genommen, wo die Menschen nahezu unberührt von der modernen Zeit lebten, wie ihre Vor- und Vorvorfahren. Noch immer bestimmte die Landwirtschaft den Alltag, und von der industriellen Revolution, die sonst in weiten Teilen Deutschlands und des Kontinents seit nunmehr einem Jahrhundert das Leben von Grund auf umgestaltete, zeugten hier zwischen grauen Äckern und endlosen Viehweiden nur eine Kaligrube sowie eine Handvoll mechanischer Fabrikationsbetriebe zur Verarbeitung von Agrarprodukten wie Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide. Die Hauptstadt Berlin war darum weit. Und selbst an diesem 30. Januar, an dem der Führer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, Adolf Hitler, durch den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Kanzler ernannt wurde, war von den dortigen geschichtsträchtigen Ereignissen, in denen viele den Beginn einer besseren Zukunft, manche aber den Anfang eines vielleicht schrecklichen Endes erblickten, kaum etwas zu spüren. Hier in Fallersleben interessierte man sich an diesem verhangenen, nasskalten Tag nur für ein Ereignis, das Richtfest, zu dem der Zuckerbaron Hermann Ising, Herr über 80 Arbeiter und bedeutendster Agrarökonom im Landkreis, geladen hatte, um nach Fertigstellung von Rohbau und Dachstuhl seines neuen Wohnhauses die Segenssprüche der Zimmerleute entgegenzunehmen. In Scharen strömte man von den umliegenden Dörfern und Höfen zu dem dreigeschossigen, in solidem Fachwerk ausgeführten Gebäude, das an Größe und Stattlichkeit nur von der Wolfsburg selbst übertroffen wurde, dem jahrhundertealten Schloss und Stammsitz der Grafen von der Schulenburg, denen das Land gehörte, soweit das Auge reichte. Allein die Tatsache, dass in diesen notgeplagten Zeiten, da im ganzen Reich Armut und Hunger regierten, jemand ein so kühnes Unternehmen in Angriff nahm, war ein Zeichen der Hoffnung. Solcher Wagemut verdiente allergrößten Respekt, den man mit seiner Anwesenheit bekunden wollte. Außerdem galt der Bauherr als spendabler Mann, dessen großzügige Wesensart in vollkommener Weise dem Reklamespruch entsprach, den sein Großvater zur Firmengründung ersonnen hatte. Zucker schadet? Grund verkehrt. Zucker schmeckt. Zucker nährt. Das Richtfest versprach also Freibier und Essen bis zum Platzen, und das wollte sich niemand entgehen lassen. Als wollte der Himmel seinen Segen zu dem Ereignis geben, riss über dem nahegelegenen Kliversberg die Wolkendecke auf, und ein paar zögerlich blasse Sonnenstrahlen schienen auf den Dachfirst mit dem Richtkranz und der rot-weiß im Wind flatternden Hakenkreuzfahne, als Hermann Ising, ein 54 Jahre alter, etwas rundlicher, untersetzter Mann, der sein blondes Haupthaar wie früher schon sein Vater und Großvater in der Mitte gescheitelt trug, in der goldgelben Uniform eines Ortsgruppenleiters auf die Freitreppe des imposanten Rohbaus trat und das Wort ergriff, um vor den im Hof versammelten Gästen den Handwerkern zu danken und zugleich den eigenen Hoffnungen Ausdruck zu verleihen, die er für sich und seine Familie mit dem Umzug in das neue Haus verknüpfte. Ob er es wohl ausnahmsweise schafft, sich nicht am Hintern zu kratzen? fragte seine Tochter Charlotte, die sich, seit sie in Göttingen Medizin studierte, Charlie nannte und jetzt zusammen mit ihrem Verlobten Benjamin Jungblut ein wenig abseits der übrigen Gesellschaft das Geschehen verfolgte. »Warum in aller Welt sollte er das tun?« erwiderte Benny verwundert. »Wegen seiner Hämorrhoiden. Ist dir das noch nie aufgefallen?« Während er lachend den Kopf schüttelte, fuhr sie fort: »Ich bin nur gespannt, ob er den Mut hat, sein Versprechen wahrzumachen.« »Welches Versprechen?« fragte Benny. »Sich bei seinem Architekten zu bedanken.« Doch Benny zuckte nur gleichgültig die Achseln. »Der Architekt legt darauf nicht den geringsten Wert.« »Unsinn! Du hast wunderbare Arbeit geleistet. Darauf musst du doch stolz sein.« »Stolz wäre ich, wenn ich euer Haus so hätte bauen können, wie ich es in Dessau gelernt habe. Aber dein Vater wollte ja unbedingt Fachwerk. Als lebten wir noch im Mittelalter.« »Mein armer, armer Schatz.« Charlie gab ihm einen Kuss. »Nur leider ist Fallersleben nicht Dessau. Und ein Gesamtkunstwerk à la Bauhaus passt nun mal nicht so ganz in unser Nest. Aber schau nur, gleich passiert es.« In der Tat, Hermann konnte sich kaum noch beherrschen. Während er in seiner Rechten den Stichwortzettel für seine Rede hielt, zuckte seine Linke immer wieder in Richtung Gesäß. Ausgerechnet heute plagten ihn die Hämorrhoiden, als hätte ihm jemand Pfeffer in den Arsch gerieben. Der Drang, sich Abhilfe zu schaffen, wuchs mit jeder Sekunde. Und die Unmöglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu kratzen, machte es nur noch schlimmer. Unter Aufbietung seiner ganzen Willenskraft konzentrierte Hermann sich wieder auf seine Ansprache. Er dankte den Maurern und Zimmerleuten genauso wie den Schreinern und Glasern und stellte den Dachdeckern ein Fass Bier in Aussicht, für den Fall, dass die Familie zum Frühlingsanfang in ihr neues Haus einziehen könnte. Hatte er jemanden vergessen? Ein Blick auf seine Tochter genügte, um seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Voller Erwartung schaute Charlotte zu ihm auf. Das Versprechen, sich bei ihrem Verlobten auch öffentlich zu bedanken, war Hermann nicht schwer gefallen. Benjamin Jungblut hatte sich eine solche Auszeichnung redlich verdient. »Und nun möchte ich noch jemanden würdigen, dem mein ganz besonderer Dank gilt.« Er wollte Benno, wie er den Verlobten seiner Tochter nannte, um den eigentlichen Vornamen ebenso zu vermeiden wie die nicht weniger undeutsche Koseform, gerade zu sich rufen, da sah er seinen Sohn Horst. Zusammen mit seiner frisch angetrauten Frau Ilse, einer ehemaligen Arbeiterin der Zuckerfabrik und örtlichen BDM-Leiterin, überwachte er das Spanferkel, das an einem Bratspieß brutzelte und wartete mit einem Glas Schnaps in der Hand auf das Ende der Rede. Dabei zog er ein Gesicht wie früher als Kind, wenn er fürchtete, eines seiner Geschwister könnte ihm den Sonntagspudding wegschnappen. Hermann ahnte den Grund. Horst hatte sich bei Kreisleiter Sander um den Posten des HJ-Bannführers beworben, und damit seine Kandidatur keinen Schaden nahm, hatte er ihn inständig darum gebeten, Benjamin Jungblut nur ja nicht in Sanders Beisein zu erwähnen.